Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Deutsche Buchpreis, der genießt mehr Aufmerksamkeit als andere Preise, auch weil er stets am Vorabend der Frankfurter Buchmesse vergeben wird. In diesem Moment wird die Messe eröffnet. Der Preis ging gestern an die Autorin Martina Hefter, die selbst überrascht war von der Auswahl der Jury.
Ich habe das in den letzten Wochen gar nicht so nah an mich herangelassen, welche Chancen ich da habe, und habe aber eigentlich eher immer so gedacht, naja, nee, das kann nicht wirklich sein. Und deswegen war ich schon überrascht, aber freudig überrascht und auch überwältigt, ja, doch.
Martina Hefter hat gestern den Deutschen Buchpreis bekommen für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Wir sprechen gleich darüber. Außerdem über einen neuen Gedenkort an der Stelle, an der in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus geforscht wurde, an Genetik. Und wir besuchen die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, die sich Sorgen macht um die Finanzierung ihrer Arbeit. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Heißt der Gewinnerroman des Deutschen Buchpreises. Das Buch, das haben wir in diesem Programm schon vorgestellt. Es geht um die Suche nach Zuneigung im Netz und digitalen Heiratsschwindel.
Es gibt ja wirklich Leute, die sich sehr viel mehr in der digitalen Welt aufhalten. Und dann gibt es da auch diese ganzen Identitäten, die man dann damit haben kann, und auch andere Gefühlswelten. Es gibt auch Leute, die haben rein digitale Beziehungen. Und ich habe mich selbst natürlich immer gefragt, wie kann sowas gehen? Aber das gibt es, und das ist irgendwie auch eine Realität, die wir vielleicht zulassen müssen und die manchmal auch ganz reizvoll ist, dass man da einen Blick drauf wirft.
Die Jury findet, das hat Martina Hefter getan mit ihrem klug choreografierten Buch, das auf faszinierende Weise einen zermürbenden Alltag mit mythologischen Figuren und kosmischen Dimensionen verbindet. Und so die Jury weiter, das reflektiert über Vertrauen und Täuschung. Jan Drees aus der Deutschlandfunk Buchredaktion habe ich gefragt, was ist denn die Erzählung des Romans von Martina Hefter, der ja wohl auf autobiografischem basiert?
Es ist nicht direkt autobiografisch, aber es hat etwas mit dem Leben von Martina Hefter zu tun. Im Roman lernen wir die 50-jährige Tänzerin Juno kennen. Martina Hefter ist auch Tänzerin. Und die wohnt im Roman mit ihrem an MS erkrankten Gatten Jupiter in einer kleinen Wohnung. Auch der Mann von Martina Hefter ist an MS erkrankt. Und in den Abendstunden führt sie aus Neugier und Langeweile Fake-Dialoge mit unbekannten Love-Scammern, also mit Menschen, die vorgeben, ein vollkommen anderer zu sein und die geschäftsmäßig Damen auf den sozialen Medien anschreiben, um sie erst zu umgarnen und am Ende um Geld zu bitten. Es geht also um Betrug, doch Juno ist tough. Sie lässt sich von diesen Internet-Gauklern nicht betrügen, bis sich dann Benu aus Nigeria meldet und ein echtes Interesse zeigt an ihr. Und was wir dann lesen, ist eben nicht das Leben von Martina Hefter, sondern eine poetische Reflexion über Abhängigkeiten, über Wahrheit, Kapitalismus und Begehren in einsamer gewordenen Post-Corona-Zeiten.
Ja, der Deutsche Buchpreis ist, man könnte fast sagen, auch ein Publikumspreis, also soll die Aufmerksamkeit lenken auf die Produktion deutscher Literatinnen und Literaten, und er gibt vor, den besten deutschen Roman des Jahres auszuzeichnen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, deshalb gibt es auch einen langen Einigungsprozess von der Longlist über die Shortlist bis dann zur Preisverleihung. Die Frage würde sich ja jetzt dann angesichts des Anspruchs stellen, ist denn Martina Hefters Hey, guten Morgen, wie geht's dir tatsächlich der beste deutsche Roman? Kann man sowas überhaupt sagen?
Naja, es ist auf jeden Fall ein Roman, der das Zeug zum Bestseller hat. Es ist ein Buch, das sich abhebt. Also ich muss gestehen, es ist zudem das wokeste Buch, das ich je gelesen habe. Ich bin ja kein Fan dieser überspannten Gesellschaftsströmung, weil sie inzwischen äußerst pastorale Züge angenommen hat. Und dennoch hat mich Martina Hefter gepackt oder vielmehr mit ihrem Text umarmt. Denn sie zeigt Wokeness, also diese Wachheit, Zugewandtheit, auch das Vorsichtige im Umgang mit anderen Menschen, als ästhetisches Prinzip und ist dabei eben nicht moralisch. Und weil es nicht moralisch ist, haben wir hier einen Roman für alle. Das kann man auf jeden Fall sagen. Jeder wird sich wiederfinden oder einfühlen können in diesen Roman. Und das macht ihn dann möglicherweise zum besten deutschen Roman des Jahres 2024 für die breiteste Leserschicht.
Was findet sie für diese Offenheit, für diese Vorsicht im Umgang für eine Sprache?
Martina Hefter findet eine Sprache, die selber vorsichtig ist. Dafür hat sie auch gesorgt. Es gab ein Sensitivity Reading. Das heißt, es hat jemand vor Veröffentlichung über diesen Text geschaut und geguckt, könnte irgendetwas andere Menschen verletzen. Das ist normalerweise der Tod der Literatur, aber hier passt es, weil dieser Text, ich habe ja vorhin gesagt, er hat mich quasi umarmt, dadurch etwas sehr Weiches, etwas sehr Durchlässiges, etwas sehr Sanftes bekommen hat. Und hier funktioniert es tatsächlich, weil es ein sanfter und weicher Roman geworden ist, der also vom Inhalt und von der Form absolut stimmig bleibt.
Es gab für den Deutschen Buchpreis ja eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten, zuletzt auf der Shortlist dann noch 6. Martina Hefter war da nicht unbedingt vorherbestimmt als Preisträgerin. Die Kritikerinnen und Kritiker, die hatten vielleicht eher Clemens Mayer mit seinem Roman Die Projektoren favorisiert. Wie überraschend ist das denn nun, dass Martina Hefter den Deutschen Buchpreis gewonnen hat?
Es ist durchaus überraschend, eben weil Clemens Mayer überall besprochen wurde, direkt zur Veröffentlichung, häufiger auch als Martina Hefters Roman, oder auf der Shortlist stand auch Iris Wolf mit Lichtung. Ja, das ist ein Bestseller, ein Liebling der Leserinnen und Buchhändler, stand auch auf der Shortlist, wurde bei den Lesungen stets bejubelt. Daher ist es ja immerhin eine kleine Überraschung, dass Hey, guten Morgen, wie geht es dir, den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Es ist keine Überraschung für mich, denn ich hatte es diesem Buch gegönnt. Diesem Buch, das eine Liebe vorstellt, die sich als pflegende Caritas zeigt, als eine altruistische Liebe. Und damit ist es ein Buch unserer Zeit, unserer Gesellschaft, die mittlerweile ja an jedes Gefühl irgendein Preisschild hängt. Und ich wünsche diesem Roman, dass er nun einen guten Weg geht. Ich bin einverstanden damit, dass er den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Also auch jetzt ein Preisschild. Aber dass er mit diesem Preisschild und dem Deutschen Buchpreis im Gepäck nun den durchschlagenden Erfolg hat, den man diesem Buch, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, nur von Herzen wünschen kann.
Jan Dries aus der Deutschlandfunk Buchredaktion über Martina Hefters Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Dafür wurde sie ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Heute Abend wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Ich habe es schon gesagt, morgen ist sie Thema hier in Kultur heute. In Berlin-Dahlem in der Ine-Straße 22 ist heute ein neuer Gedenkort eröffnet worden in Gebäuden der Universität. Von 1927 bis 1945 war das Haus Sitz des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Darin wurde geforscht zur Vererbungslehre und damit wurden auch die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik vorbereitet und begründet. Die Historikerin Manuela Baucher ist die Leiterin des Erinnerungsorts Ine-Straße. Ich habe sie gefragt, was genau denn im Kaiser-Wilhelm-Institut gemacht wurde.
Die ganz zentrale Frage, die Forscherinnen und Forscher am Institut lösen wollten, war die Frage, ob Merkmale, Verhalten, Krankheiten, die den Menschen ausmachen, bestimmt werden durch das Erbgut oder durch Umwelteinflüsse. Wobei man sagen muss, dass die Forschung da vielleicht nicht so ganz ergebnisoffen war, sondern die meisten Forscherinnen hier den Schwerpunkt auf das sogenannte Erbgut, also heute würden wir sagen auf die Gene, gelegt haben und festgestellt haben, dass das eigentlich der entscheidende Faktor ist bei Vererbungsprozessen.
Auch ja offenbar mit dem Hintergrund, zwischen besseren und schlechteren Menschen unterscheiden zu können.
Genau, also es war ein Forschungsinstitut, uns ist es immer wichtig zu betonen, es war sogar ein hoch angesehenes Forschungsinstitut, keineswegs randständig, es war in Deutschland sehr angesehen, es war international extrem gut vernetzt, es war auch nicht das einzige Institut dieser Art. Es gab eine große humangenetische Scientific Community in der Zeit, in Europa und den USA insbesondere. Aber, und das ist uns immer wichtig zu betonen und darum geht es im Wesentlichen auch in der Ausstellung, diese Forschung war immer von Beginn an schon in der Weimarer Republik, als das Institut gegründet wird, 1927 wird es eröffnet. Diese Forschung ist von Anfang an mit der Idee verbunden, dass sie eben nützlich sein kann für eine eugenische Politik, also für eine Bevölkerungspolitik, die diejenigen fördert, diejenigen ermutigt, Kinder zu bekommen, die als wünschenswert angesehen werden und die diejenigen, die als nicht wünschenswert angesehen werden, weil sie krank sind, weil sie eine Behinderung haben, weil sie arm sind auch zum Teil, weil sie nicht weiß sind, diese Personen davon abzuhalten, dass sie Kinder bekommen.
Sie haben, also nicht Sie selber, aber die Universität, Gebeine gefunden. Zwischen 2015 und 2022 wurde gebaut rund um das Gebäude. Etwa 16.000 stark fragmentierte menschliche Überreste haben Sie dabei entdeckt, die zu tun haben mit der Arbeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts?
Es gibt wahnsinnig große Fragen zu diesen Funden. Also die ersten Funde sind zufällig bei Bauarbeiten erfolgt und dann hat die Freie Universität in der Folge systematische Grabungen beauftragt und veranlasst. Und dann sind die dann nochmal gemachten Funde von menschlichen Knochenresten, aber auch von tierischen Knochen systematisch untersucht worden. Und es gibt sehr, sehr viele Fragen, die sich stellen. Es gibt ein paar wenige Gewissheiten oder fast Gewissheiten. Auf jeden Fall hängen die Funde zusammen mit der Praxis des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Die Tierfunde gehen zurück auf Tierexperimente, die am Institut gemacht wurden. Und die menschlichen Knochenfunde gehen vermutlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zurück auf die Sammlungen, die anthropologischen und die anatomischen Sammlungen, die im Gebäude Ihnestraße 22 unterm Dach verwahrt wurden. Wir wissen von über 5000 Menschen, das ist eine Sammlung, die das KWIA übernommen hat in den 20er Jahren von dem, was heute die Humboldt-Universität ist, und eine Sammlung, die vor allem zu kolonialen Zeiten zusammengetragen wurde in der ganzen Welt. Das heißt, wir können nicht sagen, auf welche Menschen oder Menschengruppen diese Funde zurückgehen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sie mit den Sammlungen zu tun haben und dass dort möglicherweise eben Menschen verscharrt wurden aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt.
Jetzt hat das ziemlich lange gedauert. 1945 war das Ende des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie. 2024 weihen Sie einen Erinnerungsort ein. Hat man erst vor kurzem neue Erkenntnisse gewinnen können oder warum hat sich früher niemand mit dem Ort beschäftigt?
Es ist gar nicht so, dass sich niemand mit dem Ort beschäftigt hat. Also eigentlich baut der Erinnerungsort auf eine sehr lange Geschichte der Forderungen, dass an diesem Ort etwas passieren soll. Also schon 1986, 87 gab es Dozierende der Freien Universität, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Ort markiert wird. Die haben erstmal clandestin eine Tafel an dem Gebäude angebracht, die dann sehr schnell wieder abgenommen wurde. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass 1988 eine bronzene Gedenktafel am Gebäude angebracht wurde. Das ist bisher eben der einzige Hinweis auf diese problematische Geschichte gewesen. Also das sind frühe Forderungen. Damals wurde auch schon eine Dauerausstellung gefordert im Übrigen, die aber eben nicht realisiert wurde. Und dann in den 2000er Jahren gab es vor allem von Seiten von Studierenden des Otto-Suhr-Instituts verschiedene Initiativen. Es ist eine kleine Wechselausstellung geschaffen worden, insbesondere zu den Verbindungen des KWIA zum Kolonialismus. Und dann letztendlich, nachdem 2014 diese ersten Knochenfunde erfolgt sind, hat sich auch eine Studierendengruppe bei der damaligen FU-Leitung stark gemacht dafür, dass Geld in die Hand genommen werden soll, um sich intensiver mit diesem Ort kritisch auseinanderzusetzen. Und aus diesen Bemühungen heraus ist der Erinnerungsort eigentlich herausgewachsen. Es ist eine Stelle entstanden und aus der Stelle dann jetzt endlich diese Ausstellung.
Jetzt haben Sie den neuen Ort Erinnerungsort genannt. Woran genau erinnern Sie und wie?
Der Erinnerungsort hat das Ziel, dieses Gebäude gewissermaßen zu markieren als einen sensiblen und einen problematischen Ort, der eben als Humangenetik-Eugenik-Institut errichtet wurde. Das ist das eine Ziel. Wir erzählen von der Praxis des Instituts, also auch von Forschungsmethoden, aber immer in Verbindung mit einer Problematisierung. Das heißt, wir weisen auch immer darauf hin, welche problematischen Ideen zum Beispiel der Auslese mit diesen Forschungsmethoden verbunden wurden. Und was auch ein Teil unserer Forschungsleistung war, wir weisen oder erzählen von Personen, die unter dieser Praxis zu leiden hatten. Also das heißt, wir erzählen auch neben der Praxisinstituts auch von Opfern des KWIA.
Zum Beispiel?
Also wir haben zum Beispiel in meiner Lieblingsausstellungsstation, die sich im Untergeschoss der Ihnestraße 22 befindet, erzählen wir von Hildegard B. Hildegard B. ist eine Person, über die wir nur sehr wenige Dokumente haben. Aber wenn man sie liest, dann gewinnt man das Bild davon, dass es eine Person war, die bei ihrer Mutter und dem Stiefvater aufwuchs und die als Kind die Eltern herausgefordert hat. Ja, so sehr herausgefordert hat, dass dann die Mutter beschloss, ihre Tochter in die Obhut eines Heims zu geben. Und Hilgard B. ist dann von Heim zu sogenannter Heilanstalt und so weiter weitergegeben worden. Und zum Schluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Opfer der sogenannten Aktion T4 geworden, also dessen, was man auch Euthanasieaktion nennt. Und Hildegard B. war interniert in den Wittenauer Heilstätten nördlich von Berlin. Und in dieser Zeit hat ein Forscher am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, Georg Geipel, ja, sich dafür gesorgt, dass ihr die Handabdrücke abgenommen wurden. Er war Experte in der sogenannten Daktyloskopie, das ist die Erforschung der Finger- und Handlinien, und hat versucht, aus diesen Handabdrücken Marker, sogenannte Marker herauszulesen, oder gehofft, er würde Marker finden, die auf eine Behinderung hindeuten würden. Und das war eine ganz, sagen, zentrale Hoffnung, würde ich es mal formulieren, oder gar Sehnsucht am KWIA, dass man aus Handlinien, aus Blutproben von Menschen, aus anderen Dingen Marker herauslesen könnte für entweder Behinderung oder auch für das, was man sich unter Rasse vorgestellt hat. Das findet sich in unterschiedlichen Forschungspraxen des KWIA wieder. Und wir erzählen am Beispiel von Hildegard B. auch davon, dass das KWIA von Macht- und Verfolgungs- und auch Vernichtungskontexten profitiert hat. Im Fall von Hildegard B. eben von der Internierung von Menschen, denen eine Behinderung zugeschrieben wurde. Es gibt aber auch andere Fälle, die wir erzählen, wo es noch, ich weiß nicht, ob, ich will eigentlich das nicht unterscheiden, aber wo es sehr drastisch war, wo auch auf die Körper von Personen, die in Vernichtungslagern ermordet wurden, zurückgegriffen wurde.
Manuela Bauche leitet den neuen Erinnerungsort Ihnestraße in Berlin-Dahlem. Ein anderer Gedenkort in Berlin macht sich Sorgen um seine Zukunft. 380.000 Besucherinnen und Besucher hat im letzten Jahr die Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, aber deutlich mehr könnten es sein. Die Nachfrage nach Rundgängen mit ehemaligen Häftlingen des Untersuchungsgefängnisses der DDR-Staatssicherheit ist groß. Aber das Geld reicht dafür nicht. Und für das nächste Jahr sind die Aussichten noch schlechter. Das Land Berlin will 10% bei den Ausgaben für die Kultur einsparen. Claudia van Laak war in Hohenschönhausen bei einer Führung mit dem ehemaligen Häftling Matthias Leupold.
Das ist jetzt die Freigangzelle.
Matthias Leupold, ehemaliger Gefangener in der Stasi-Untersuchungshaft Hohenschönhausen.
Der Freigang war immer, also ich erinnere es immer vormittags, hieß Freistunde, aber war 20 Minuten. Wir waren froh, dass es so kurz war, weil wir hatten diese Pantoffeln an, habt ihr gesehen? Ich war im Februar ja hier, da lag hier Schnee.
Ende Januar 1982 inhaftierte die Stasi Matthias Leupold. Ein Freund hatte ihn zuvor in seine Fluchtpläne eingeweiht. Weil Leupold ihn nicht verpfiff, wurde ihm der Prozess gemacht. Der ehemalige Häftling zeigt auf die Wand der Freigangzelle. Wer genau hinschaut, entdeckt dort kleine Löcher.
Da drin sind mitunter Kassiber versteckt worden, nicht? Nachrichten von Gefangenen, die sich vergessen fühlten, weil sie manchmal ewig kein Verhör, keine Vernehmung, keinen Besuch, keinen Anwalt hatten und so weiter, dass ein anderer Gefangener oder eine andere Gefangene diesen Zettel findet und den nach draußen bringt, nicht? Und dann eben Nachricht gibt, dass der Mensch noch lebt.
Schülerinnen und Schüler stehen um Matthias Leupold herum, hören konzentriert zu. Der Leistungskurs Geschichte des Max-Planck-Gymnasiums Groß-Umstadt auf Studienfahrt in Berlin.
Es wirkt halt auch, finde ich, so ein bisschen trostlos, weil es ist alles so grau und beige und alles. Sehr trist und halt auch, also die Kellerräume, vor allem, wo die dann erzählt haben, wo die Sowjets die Leute verhört haben, die fand ich echt krass. Also das war dann schon schockierend.
Ja, was mich jetzt auch nochmal so ein bisschen mitgenommen hat, waren halt auch einfach die Bedingungen in der Zelle, dass man so wenig Schlaf hatte, schon sehr heftig.
Vor der Gedenkstätte stehen 5 Reisebusse. In der Dauerausstellung, an den Bücherständen und in der Cafeteria drängeln sich die Besucher. Die Mehrheit von ihnen sind Schülerinnen und Schüler. Gedenkstättendirektor Helge Heidemeier freut sich über den Andrang. Für den DDR-Historiker haben sein Haus und die anderen Gedenkstätten nicht nur die Aufgabe, Geschichte zu vermitteln.
Sie wollen ja auch demonstrieren, dass Demokratie ein Wert ist. Das kann man hier auch sehen, indem man erfahren kann, wohin es führen kann, wenn ein System diktatorisch verfasst ist.
17.000 Führungen über das Gelände, durch frühere Häftlingszellen, lange Flure und Vernehmerzimmer gab es im letzten Jahr. Es hätten noch mehr sein können, wenn das Budget größer wäre. Neben den Rundgängen bietet die Gedenkstätte auch Seminare zur politischen Bildung an. Doppelte Flucht heißt eines von ihnen. Ein Syrer und ein DDR-Oppositioneller berichten über ihre Fluchterfahrung. Direktor Heidemeier bedauert, dass die Gedenkstätte in diesem Jahr die Zahl der Seminare halbieren musste, und zwar aus finanziellen Gründen.
Und wir haben in diesem Jahr tatsächlich etwa gleich viele Anfragen, die wir abgelehnt haben, und Anfragen, die wir angenommen haben. Also das Potenzial ist riesig, aber wir schaffen es aus finanziellen Gründen nicht, es zu befriedigen, die Nachfrage.
Die Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen wird zu 50% vom Bund, zu 50% vom Land Berlin finanziert. Helge Heidemeier sagt, bislang sind wir damit gut gefahren.
Im vergangenen Jahr war es jetzt schwieriger, weil die Bundesseite nicht mehr alle Finanzsteigerungen mitgetragen hat, die sich für uns aber zwingend ergeben.
Zum Beispiel die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten oder der höhere Mindestlohn. Das bedeutet, zahlt der Bund weniger, sinken automatisch die Zuwendungen des Landes Berlin und umgekehrt. Im nächsten Jahr nun drohen massive Kürzungen des Landes. 10% Einsparungen für alle Kultureinrichtungen, das ist die Ansage des Berliner CDU-Kultursenators Joe Cialo. Der normalerweise ruhig und ausgeglichen wirkende DDR-Historiker Heidemeier ist empört.
Ich halte nichts davon, das Programm einzuschränken, denn das ist der Kern, weshalb es uns als Institution gibt. Aber wenn die Zwänge größer werden, ist das der einzige Weg. Das ist ein Weg, der kann natürlich immer weitergehen, aber dann ist die Aufgabe einer Gedenkstätte auch sinnentleert.
Die Politik könne nicht von den Gedenkstätten alles Mögliche einfordern, zum Beispiel Schülerinnen und Schülern die Werte der Demokratie nahebringen und sie dann nicht auskömmlich finanzieren.
Finanzsorgen bei der Berliner Gedenkstätte Hohenschönhausen. Nochmal zurück zur Frankfurter Buchmesse geht's in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohwig.
Um kurz nach 17 Uhr, da war es soweit, unter den Augen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Italiens Kulturminister Alessandro Giuli eröffnete Jürgen Boos die diesjährige Frankfurter Buchmesse.
In einer Zeit, in der Konflikte und Krisen die Nachrichten beherrschen, in der wir jede Woche Demonstrationen auf den Straßen sehen, in der die Debatten in Kultur und Politik immer unversöhnlicher werden, fragen sich vielleicht, was bringt uns eigentlich in so einer Situation das Lesen? Welche Rolle kommt einer Buchmesse zu und welche Funktion erfüllt Literatur? An dieser Stelle möchte ich den Schriftsteller Salman Rushdie zitieren, der hier auf der Frankfurter Buchmesse gesagt hat, das Besondere an Literatur ist, dass sie keinen Nutzen hat.
Jürgen Boos, Geschäftsführer der Frankfurter Buchmesse. Zunächst sind die Heiligen Hallen nur für das Fachpublikum geöffnet. Am Wochenende können dann auch alle anderen Interessierten sich die Neuerscheinungen, Podiumsdiskussionen und Debatten in Frankfurt anhören. Neben der Politprominenz, den Schriftstellern, werden auch Promis aus der Fernsehbranche erwartet, wie Thomas Gottschalk, der pünktlich zum Buchmessenstart sein neues Werk ungefiltert auf den Markt bringt. Eine Art Beschwerdeschrift, da Gottschalk findet, dass er nicht mehr alles sagen darf, wie er möchte und sich von einer vermeintlich ungebildeten Jugend gegängelt fühlt. Dabei ist es gerade die Jugend, die dem Buchmarkt einen gewissen Umsatz beschert, wie Katrin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, heute sagte.
Bücher begeistern Menschen unverändert. Besonders freut mich, dass gerade ganz viele junge LeserInnen im wirklich absoluten Lesefieber sind. Und sie scheuen weder Kosten noch Mühen, weder Wartezeiten noch das Gewicht der Bucheroberungen und kaufen und lesen.
Schmidt-Friedrichs mahnt aber auch, dass aufgrund von mangelnder Bildung immer noch Kinder die Grundschule verlassen, ohne richtig lesen zu können. Und wer nicht lesen könne, der könne auch nicht sich richtig informieren und nicht an demokratischen Prozessen teilnehmen. Wie gefährlich das Schreiben von Büchern sein kann, musste der bereits oben erwähnte Schriftsteller Salman Rushdie immer wieder in seinem Leben erfahren. Für sein Werk Die satanischen Verse wurde der iranische Schriftsteller mit einer Fatwa belegt und 2022 griff ihn ein der Hisbollah nahestehender Mann auf einer Bühne in der Nähe von New York an. Rushdie verlor durch die Tat sein rechtes Auge. Das Trauma verarbeitete er in seinem Buch Knife. Heute nun beginnt der Prozess gegen den 24-jährigen Angreifer, der auf nicht schuldig plädiert. Antonio Scametta war ebenfalls Schriftsteller. Er verfasste den Bestseller mit brennender Geduld, indem er die Geschichte eines Postboten erzählt, der sich mit dem chilenischen Nationaldichter Pablo Neruda anfreundet. Scametta floh einst aus Chile, lebte im Exil in Deutschland, war hier auch Botschafter und heute ist er gestorben im Alter von 83 Jahren.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig. Vielen Dank. Das Asylrecht in Polen und die Asylpolitik der EU-Kommission und der Bundesnachrichtendienst über Aktionen Russlands. Das sind Themen in den Informationen am Abend. Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler. Einen schönen Abend.